Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
September 2025, ihr hört eine neue Folge Moon Talk von Downset Talk, dem offiziellen NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger, und mit Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Woche 2 liegt nahezu hinter uns. Wir haben noch 2 Monday Night Games heute Nacht. Über die sprechen wir auch noch kurz. Aber wir sprechen natürlich vor allem über alle Spiele, die es gestern gab in der NFL. Und wir müssen über die Cincinnati Bengals sprechen, die zwar ihr Spiel irgendwie dann doch noch gewonnen haben gegen die Jaguars. Vielleicht sind da die Jaguars fast ein bisschen mehr schuld dran. Aber wir müssen vor allem über sie sprechen, weil sich Joe Burrow mal wieder leider verletzt hat.
Ja, eine Zehverletzung und wohl wirklich, also mit so das Gravierendste in dem Bereich, was man sich da so holen kann. Braucht wohl eine OP. Wir müssen uns alles mit ein bisschen Vorsicht sagen, weil natürlich heute noch weitere Untersuchungen stattfinden werden. Aber so, wenn Ian Rappaport und Adam Schefter und so, wenn die schon so klare Timelines raushauen, dann wissen wir meistens ja, das wird wahrscheinlich auch in diese Richtung gehen. Die ersten Berichte sind mindestens 3 Monate. Also da reden wir über jetzt quasi bis Dezember, Mitte Dezember. Ist natürlich, also einmal generell brutal, ganz klar,
ja.
Für die Bengals, für uns als neutrale Beobachter natürlich auch.
Natürlich. Wir haben gerade letzte Woche noch drüber gesprochen, ne? Keiner der Starting Quarterbacks hat sich verletzt und dann Purdy raus.
Ja. Und natürlich auch eine brutale Ironie, dass die Bengals zum ersten Mal in der Burrow-Ära 2-0 starten und dabei aber Joe Burrow verlieren. Ich meine, vielleicht können sie mit Jake Browning ein paar Spiele gewinnen. Wenn ihr euch zurückerinnert, vor 2 Jahren, da war das ja so, dass Burrow die 2. Saisonhälfte verletzt verpasst hat. Dann haben
sie haben auch dieses gewonnen,
genau,
obwohl er 3 Interceptions geworfen hat.
Richtig. Sie waren 4-3 mit Browning in dem Stretch vor 2 Jahren. Also ich will jetzt nicht sagen komplett, ja gut, Saison ist komplett durch. Aber natürlich, wenn du 3 Monate ohne Burrow bist, wenn die irgendwie jetzt, sagen wir mal, 10 plus Spiele ohne Burrow machen. Wir haben jetzt das 2-0-Polster mal zum Start.
Ja, ja.
Vielleicht kriegen wir ja heute noch eine andere Timeline, wo es dann heißt, naja, vielleicht doch irgendwie ist er in 8 Wochen kann er vielleicht wieder, so, das müssen wir noch abwarten. Ist aber auch in der anderen Richtung natürlich gut möglich, dass die jetzt erstmal die nächsten Wochen sehr viele Spiele verlieren und über dann Trade-Deadline doch nochmal vielleicht über einen Trey Hendrickson-Trade sprechen. Ich habe mal geguckt, die nächsten 5 Spiele sind in Minnesota, in Denver, gegen Detroit, in Green Bay und gegen Pittsburgh. Also gerade für jetzt Quarterback, Backup-Quarterback, nicht der angenehmste Schedule.
Nee, also sie haben das Polster, du hast es angesprochen mit den 2 Siegen, aber ich war ja jemand, der schon mit Joe Burrow skeptisch auf diese Saison geblickt hat. Und ein Argument war ja auch die Offensive Line. Und ja, also es ist halt ein sich durchziehendes Thema bei den Bengals mit zu viele Hits auf Burrow. Kann man auch über eine gewisse Selbstverschuldung sprechen, dass der Mann jetzt schon häufiger ausgefallen ist. Aber es ist natürlich dann für Jake Browning, der nicht die Qualität hat, auch dann noch schwieriger. Ich war schon vor der Saison skeptisch, was Playoffs für die Bengals angeht. Und das hilft natürlich nicht, logischerweise.
Das hilft nicht, nee. Wir werden noch mehr dieses Under-Center-Play-Action wahrscheinlich jetzt wieder bekommen. So war es zumindest vor 2 Jahren. Wir werden mehr designte Offense bekommen. Sie haben natürlich immer noch die Playmaker. Also solange Browning den Ball einigermaßen vernünftig verteilen kann, zu denen werden sie eine Chance haben. Aber jetzt kommen eben die Mannschaftsteile, bei denen wir eben kritisch waren. Offensive Line, die Defense insgesamt eigentlich.
Ja.
Die kommen jetzt noch viel mehr in den Fokus, weil du natürlich mit einem Backup-Quarterback auf eine andere Art und Weise deine Spiele gewinnen musst.
Lass uns über Sunday Night Game sprechen. Die Atlanta Falcons schlagen die Minnesota Vikings. Und zwar deutlich mit 22-6. So deutlich, dass ich sagen würde, fast in der Höhe, also in der Höhe fühlt es sich ein bisschen too much an. Also fast ein bisschen zu hoch. Weil es war insgesamt ein relativ dürftiges Spiel. Also von beiden Offenses, beide hatten Probleme. Am Ende muss man sagen, war es eigentlich einer der meistkritisierten Units aus Woche 1, die den Falcons das Spiel gewonnen hat, nämlich die Rushing Offense. Wir haben drüber gesprochen, war eine Katastrophe in Woche 1. Ich habe mich gefragt, wie man mit so einer auf Run-Blocking ausgelegten Line und solchen Playmakern im Backfield so schlecht den Ball laufen kann. Jetzt hatten sie 218 Rushing Yards und glaube, da sind sogar Minus-Yards von Penix oder so dabei gewesen. Also die beiden Running Backs, Bijan Robinson und Tyler Algier, wirklich mit einem richtig starken Spiel. Sie waren allerdings in der Red Zone nicht effizient bis kurz vor Ende. Mhm. Hatten auch die keinen Touchdown. Deswegen, das war lange eng. Deswegen finde ich 22-6 spiegelt nicht so ganz das Spiel wider. Vorher waren es nur Field Goals. Aber ey, was heißt nur Field Goals? Letzte Woche sind die Falcons an ihrem Kicker mehr oder weniger gescheitert. Jetzt haben sie 9. Parker Romo 5 von 5 Field Goals gemacht und einen extra Punkt auch noch.
Ja, der erste war echt shaky. Der erste dachte ich, der ist schon wieder daneben. Hat er sich auch, hast du die Erleichterung gesehen bei ihm, als er drin war? Die danach waren besser. Ja, also genau, Run Game, ich habe mir das auch aufgeschrieben. Gerade auch dieser Mangel an Explosives im Run Game, haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Und gleich die ersten beiden Runs von Bijan waren ja 25
Yards. Er hat ja die ersten 3 Plays oder so bekommen.
Genau, also das war deutlich besser als gedacht. Aber ganz ehrlich, ich finde, wir müssen auf der anderen Seite anfangen, weil ich habe mir hier aufgeschrieben, ich glaube, ein Satz, der in diesem Podcast noch nie gesagt wurde, der Star dieses Spiels war die Falcons Defense. Und die Vikings, also doch, ich finde schon, weil die Vikings, klar, die sind immer noch angeschlagen gewesen mit Darius, hat immer noch nicht gespielt, Ryan Kelly musste raus mit einer Gehirnerschütterung. Die hatten schon Protection-Probleme auf der linken Seite in Woche 1.
Ja, hat auch drüber gesprochen. Das, glaube ich, der Backup wirklich dürftig aussieht. Gerade mit Speed und wenn die Falcons jetzt was auf Edge haben, dann ist es Speed. Da sah nicht gut aus.
Exakt. Und bei Atlanta auf der anderen Seite haben wir ja nach dem Bucks-Spiel drüber gesprochen, dass sie schon auch so dem Druck gemacht und so, aber sie haben sich nicht belohnt, weil sie die 3-4 Interceptions, die sie hätten haben können, gegen Baker Mayfield sich nicht geholt haben. Hier 6 Sacks, 11 Quarterback-Hits insgesamt, 2 Interceptions, der Strip-Sack als Turnover. Das war ja die Falcons-Defense, die sie sich erhofft hatten mit den ganzen Investments in ihre Front und insgesamt in diese Unit. Und die jungen Spieler hatten alle ihre Plays. Walker hatte einen Sack, Pierce hatte, ich glaube, einen halben Sack und mehrere Quarterback-Hits. Billy Bowman hatte einen Pick, Xavier Watts hatte einen Pick. Also alle Rookies
Billy
hatten
Bowman Pick. Plays. Und der hatte ja fast noch einen zweiten, der dann, glaube ich, zurückgecallt wurde.
Genau.
Aber der erste war richtig stark.
Genau. Und sie haben ja sogar noch, selbst damit haben sie noch teilweise Sachen liegen lassen. Also McCarthy hatte ja insgesamt 3 Fumbles, nur einen hat er verloren. In dem Spiel. McCarthy stand bei über der Hälfte seiner Dropbacks unter Druck.
Ja.
Das ist aus Falcons Sicht, defensiv gesprochen, ihre höchste Pressure Rate seit 2018. Das ist 7 Jahre her.
Das ist crazy.
Und ich meine, also das war für mich so das Ding, wo ich, also diese negative Offense für Minnesota, dieses Low Scoring, dass sie den Ball nicht bewegen können, das war halt Protection zum einen, McCarthy viel unter Druck. Run Game war gegen Chicago auch schon shaky, wurde dann besser in dem Spiel hinten raus. Hier, viele Probleme. Aaron Jones dann auch irgendwann angeschlagen.
Ach so, du meinst, in Woche 1 wurde es besser hinten raus.
Genau,
weil hier hätte ich da jetzt nicht zugestimmt.
Nee, hier nicht. Ja. Da waren es wirklich nur so einzelne Sparks mal.
Ja, das war.
Und McCarthy ist halt einfach noch wackelig, was jetzt nicht mega schockierend ist. Das ist ein zweiter Start in der NFL. Aber ich finde, das siehst du schon sehr. Das haben wir letzte Woche sehr gesehen. Und dann hast du es hier eben gleich bei dem ersten Third Down, 3. und 7. Da geht er rechts aus der Pocket raus, hat Aaron Jones eigentlich völlig blank über die Mitte. Und ich wette, wenn er sich das heute nochmal anguckt, dann sagt er ja, okay, dann muss ich einfach den Ball hier aus der Bewegung zu Jones legen. Da den macht er nicht, versucht fürs First Down zu laufen, kriegt's nicht. Und dann kurz danach haben sie einen Turnover und Downs. Beim nächsten Third Down kriegt er super schnell Druck vom Blitz über die Mitte. Die erste Interception ist ein schwieriger Wurf, tiefer Outroute. Da ist er wahrscheinlich ein Ticken zu spät, wahrscheinlich, also auf jeden Fall auch ein Ticken off-Target. Und das ist dann der Bowman-Pick. Ein paar Bälle wieder zu hoch gewesen. Ich finde, du siehst, dass er immer noch so ein bisschen versucht zu kalibrieren, wie kriege ich den richtigen Touch im Verhältnis zum richtigen Zip in meine Würfe über die Mitte. Pocket-Verhalten inkonstant. Also bei manchen Sacks konnte er nichts machen, weil einfach der Druck so schnell durchkam. Aber sowas wie der Red Zone-Sack auch Mitte des zweiten Viertels, da muss er, glaube ich, einen Schritt in die Pocket machen. Das ist eines dieser Plays gewesen, wo School halt sehr schnell mit Speed geschlagen wird. Bei dem Strip-Sack kriegt dann freien Rusher von der rechten Seite. Ich glaube, da war die Protection nicht richtig sortiert. Was auch so in dieses andere Thema übergeht, was ich noch sagen wollte zur Vikings-Offense. Weil McCarthy ist noch sehr holprig, aber er kriegt im Moment auch nicht die Hilfe, die wir uns, glaube ich, gedacht hatten oder die wir erwartet hatten insgesamt. Protection, Run-Game, Playmaker, das ist alles noch nicht so, inklusive vielleicht sogar Kevin O'Connell kann man damit reinwerfen, das ist alles auch noch nicht auf dem Level, das wir vielleicht vor der Saison erwartet hatten.
Ja, deswegen habe ich auch kurz so geschluckt bei Star, war die Defense. Ja, das stimmt. Letztendlich war die Defense der Grund, warum es so schlecht lief. Gleichzeitig war ich aber, fühle ich mich bestätigt in meinem Gefühl, was ich nach Woche 1 von dieser Vikings-Offense hatte, weil es war, die NFL hat ja so ein bisschen versucht, Augenwischerei zu betreiben, indem sie JJ McCarthy, warum auch immer, zum NFC-Offense-Player der Woche gemacht haben. Deswegen hört ihr Downset Talk. Weil wir haben über dieses Spiel gesprochen, wir haben über McCarthy gesprochen, dass er den größten Teil des Spiels wirklich Probleme hatte und wirklich aussah wie ein Rookie, was er ja letztendlich quasi ist. Und dann hinten raus halt ein paar gute Plays, ein paar gute Drives hatte. Und sie so das Spiel gewonnen haben. Was natürlich, das will ihm keiner wegnehmen, aber ja, also das, der Gesamteindruck des Spiels war ein anderer als NFC Offense Player of the Week. Habe ich gerade hier gesagt? Week natürlich. Und ja, ich finde, hier hat sich das halt nochmal bestätigt, dass er wirklich da noch einiges zu lernen hat, dass sie. Ja, du hast eigentlich schon alle Punkte angesprochen, gerade mit Pressure. Mehr Pressure als gedacht, okay, aber trotzdem sieht er da sehr, sehr wackelig aus. Und letztendlich, wenn du mal die Drives durchgehst, also sie hatten oft genug die Chance, den Ball zu bewegen und sie haben ihn einfach super inkonstant bewegt. Am Ende keine 200 offensiven Yards und es war, fing an mit dem Turnover on Downs, dann Punt, ja, Field Goal, aber dann Interception, Field Goal und dann hinten raus Punt, Punt, Fumble, Punt, Interception. Das waren die letzten, was waren das, 5 Drives der Falcons, der Vikings. Ja. Und ja, hier hat sich, finde ich, halt dieser Trend bestätigt, weil du eben nicht die, sagen wir mal, 2 bis 3 guten Drives im Spiel hattest, sondern ja, es waren ja letztendlich, gerade in der ersten Halbzeit, waren es ja nur 2, 3 gute Plays insgesamt von dieser Offense und von McCarthy. Und damit wurde man halt eben nicht belohnt.
Das war ja eigentlich, so war es ja letzte Woche auch nur, dass sie dann halt dieses vierte Viertel hatten.
Und, ja, genau.
Und das hatten sie eben jetzt hier nicht, genau. Und das ist ja auch nicht, also du kannst ja dann auch nicht sagen, nach 3 Vierteln irgendwie Woche 1, okay, viertes Viertel, jetzt funktioniert es so, jetzt sind wir da. So ist es ja auch nicht einfach. Also das war ja auch einfach ein Spiel, wo sie, wo die Bears auf der anderen Seite das nicht wegpacken konnten. Und Atlanta hier, um mal auch die Offense noch reinzubringen, haben das dann im Endeffekt besser eben gemacht. Das Run-Game haben wir schon angesprochen. Ja. Über 200 Rushing Yards. Klar, die Vikings sind angeschlagen defensiv. Van Ginkel hat nicht gespielt. Harrison Smith spielt immer noch nicht. Aber es ist halt schon auch so ein Spiel gewesen, wo ich vorher dachte, okay, wahrscheinlich wird Atlanta Probleme haben, den Ball am Boden zu bewegen gegen diese Defense nach dem, was wir in Woche 1 gesehen haben. Und da haben sie uns überrascht offensiv. Sie hatten, früh im Spiel hatten sie ja so ein paar Kommunikationsprobleme irgendwie, wo die Playcalls spät reinkamen. Ich weiß nicht, was da los war. Sie letzte...
Ach so, nee. Ja,
die Falcons.
Ja, stimmt.
Aber ich mochte Penix. Also ich finde, der hat in der Pocket das gut gemacht, weitestgehend. Er hat auch ein paar Plays, wo er aus der Pocket geht, wo du dieses Grundmaß an Mobilität siehst, wenn er aus der Bewegung den Ball wirft. Unter anderem der zu Drake London, den London dann wegfumbelt. Mhm. Der Pass davor, der war aber richtig, richtig gut. Und dann hast du eben diese Strikes, die er mit seinem Arm werfen kann, diese tiefen Inbreaker. Das ist ein wichtiges Element in der Offense. Und auch hier, natürlich hat der Vikings Pass Rush, die haben ihre Plays gemacht. Hier und da mal Interior Defensive Line hat gut Druck gemacht. Aber es war dann so ein Spiel, wo du, finde ich, wo man den Eindruck hatte, Atlanta hat offensiv einfach relativ viel Spielraum und hat dann halt kontinuierlich so mit kleinen Schritten so diese Führung ausgebaut. Ja. Gut, und dass sie dann am Ende diese Fourth Down Conversion geschenkt bekommen, weil die Vikings offside sind. Ja. Das war dann so ein bisschen. Das war so der Deckel drauf eben in einem Spiel, wo du dann an irgendeinem Punkt aus Vikings Sicht auch sagen musst, wenn die Defense so viel auf dem Platz steht, irgendwann kommen halt dann auch Fehler, irgendwann kommen mentale Fehler. Und ich glaube, das war auch ein Faktor gestern.
Kommen wir zum nächsten Spiel. Kommen wir zum Rematch des Super Bowls. Gestern spät abends die Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles. Ey, wenn ich das erste Mal NFL geguckt hätte, würde es mir bei 50% der Spiele gestern eher verkaufen können, dass das ein Super Bowl Rematch ist im Vergleich zu diesem Jahr. Das sah nicht aus wie ein Super Bowl Rematch. Und vor allem eins, was jetzt, also ein Super Bowl, der noch nicht so lange her ist, wo sich eigentlich nicht so viel getan haben sollte, war das ein zähes Spiel.
Ja.
Keine 280 Passing Yards in Summe mit beiden Teams. Die Eagles gewinnen am Ende mit 20-17. Klingt eng und anders als bei dem Spiel eben, finde ich, fühlte es sich hier jetzt nicht so wahnsinnig eng an. Auch, ja, irgendwie, die Chiefs haben mir keine Angst gemacht. Und jetzt haben die Chiefs 3-mal in Folge gegen die Eagles tatsächlich verloren. Die Eagles hingegen stehen 17-1 in den letzten 18 Spielen, habe ich gelesen. Also, ja, es war nicht schön, aber sie haben es gewonnen. Und die Chiefs haben Probleme, die wir letzte Woche schon angesprochen haben, die wir teilweise letzte Saison angesprochen haben. Ja, im Vergleich zu Woche 1 fand ich die Defense deutlich verbessert. Das war ja letzte Woche das große Problem oder das größte von mehreren, weil sie einfach den Spielern viel zu viel Platz gegeben haben. Gerade im Passing Game, die Secondary war luftig letzte Woche. Das war deutlich besser. Der Pass Rush kam auch besser durch. Aber wir müssen über die Offense sprechen. Wir müssen zuallererst wieder über die Offense sprechen.
Ja.
Patrick Mahomes musste den Ball super schnell wieder loswerden. Eigentlich wiederhole ich mich von Woche zu Woche,
habe ich das Gefühl.
Das Run-Game wenig produktiv, außer wenn Mahomes eben scrambled, außer Mahomes macht Dinge. Aber eine Sache, die ich letzte Woche dann nicht, die ich mir notiert, aber nicht angesprochen habe, weil er dann doch ein, zwei Big Plays durch die Luft hatte und die hatte er vielleicht dann, oder vor allem eins hatte er dann hier auch. Aber ich finde Mahomes bei tiefen Pässen war jetzt die letzten zwei Wochen wirklich auffallend ungenau.
Letztes Jahr schon so. Also das war letztes Jahr schon ein Thema. Und es setzt sich so ein bisschen fort. Also fand ich auch, habe ich mir auch mehrfach notiert. Ich meine, in dem Fall, er verfehlt den einen Tiefen auf Thornton und zwei, drei Plays später trifft er den dann. Das hat er so ein bisschen egalisiert.
War das nicht auch einer, der so lange in der Luft war und Thornton musste dann noch warten, dass der Verteidiger
schon wieder
in die Partie gekommen? Also auch der war jetzt
mehrere off,
perfekt.
Ja. Es waren mehrere off, ja, aber
den einen hat er doch, glaube ich, ich weiß nicht, ob es auch Thornton war oder irgendwem an Hinterkopf quasi oder in den Rücken geworfen.
Thornton kann auch sein, ja.
Er hat auf jeden Fall mehrere nicht platziert bekommen.
Genau, die er halt eigentlich treffen sollte dann auch.
Also wir reden hier von Patrick Mahomes. Also
richtig,
bei anderen Quarterbacks, gerade dann auch mit Druck, würden wir wahrscheinlich gar nicht groß drüber sprechen, aber es ist halt eine hohe Messlatte, die er sich selber gesetzt hat. Und da müssen wir drüber sprechen. Und da können wir noch eine Sache dazu nehmen, die wollte ich jetzt noch, um die Offense abzurunden, mit dazu nehmen, wenn wir hier von hoher Messlatte sprechen. Travis Kelce muss hier, Travis Kelce muss der Schlüsselspieler für diese Offense aktuell sein mit den Ausfällen. Meckert über seine Kollegen, was dann leider halt in Nahaufnahme im TV gezeigt wird. Und ja, tippt dann einen fangbaren Ball zur Interception und das hat halt den Chiefs dann das Genick gebrochen. Aber, und ich meine, Mahomes hat es nach dem Spiel auch auf sich genommen, sagt, er hat den Ball einen Ticken zu früh geworfen und er hätte ihm in Köp.
Ja,
Travis Kelce hätte beide Hände am Ball.
Richtig. Also,
den muss dann Travis Kelce fangen.
Also das war auch das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe zu dem Spiel, weil das war ja ein absoluter Knackpunkt. Da hätten die Chiefs ja in Führung gehen können mit diesem, mit diesem Play, mit diesem Pass. Wenn er den fängt, ist es wahrscheinlich ein Touchdown und sie gehen in Führung. Und sie hatten da ja so ein, das war ja, endlich mal hatten sie so einen richtig langen Drive hingekriegt. 14 Plays, 74 Yards, über 8 Minuten Ballbesitz. Und dann hätten sie da in Führung gehen können. Und stattdessen kriegen sie im Gegensatz dann, glaube ich, den Drive zum 20-10 direkt danach. Also das war ja kurz danach, dass die Eagles dann auf Two Possessions die Führung erhöhen, statt eben, dass die Chiefs führen. Das war schon ein absoluter Knackpunkt, der ja ganz klar auf Kelce geht. Und was du gerade in so einem Nebensatz gesagt hast, ist, finde ich, absolut essentiell, weil du merkst einfach, sie haben keine Fixpunkte im Passing-Game gerade.
Ja.
Also, wir reden jetzt ja gar nicht darüber, wie explosiv die sind und was, ne, also all diese Sachen, über die wir auch schon seit zwei Jahren reden, sondern sie haben im Moment eben keine Fixpunkte und Kelce, genau, müsste das eigentlich sein, zumindest bis Rashee Rice wieder fit ist. Worthy hat ja dann auch nicht gespielt gestern. Und Kelce ist es halt einfach nicht mehr an dem Punkt seiner Karriere. Also er ist immer noch ein solides Target, aber er ist eben nicht mehr der, wo du dein Passing-Game drumherum aufbaust, den Defenses, wo der Coverage diktieren kann, und dass dann solche Fehler noch reinkommen. Er hatte ja auch gegen die Chargers einen an der Goal-Line, wo es ein Touchdown hätte sein können, wenn nicht müssen. Dass solche Fehler dann reinkommen, vor allem in so einem Spiel wie hier, das eben sehr, sehr defensiv geprägt ist, wo jeder Fehler letztlich extrem kritisch ist, das bricht dir dann das Genick in so einem Spiel. Und die Chiefs, sie haben es ja sogar ein bisschen versucht mit dem Run-Game. Das habe ich mir positiv aufgeschrieben. Sie haben es ja so ein bisschen mehr versucht. Kriegen gleich beim ersten Play, der erste Run war ja gleich ein 7-Yard-Run, was ja für Kansas City schon durchaus positiv ist. Und dann werfen sie danach zweimal den Ball, zwei Incompletions, einmal tief, einmal per Rollout, wo die Eagles drauf sitzen und sie punten. Und da dachte ich auch schon, das war der erste Drive, da dachte ich auch schon wieder so, ja, warum bleiben sie nicht dann dabei irgendwie? Und danach war es dann so, okay, ab dem ersten Play des zweiten Drives war es ja schon, haben wir dann gesehen, wie Mahomes versucht hat, es an sich zu reißen, ähnlich wie letzte Woche, sehr, sehr viel gescrambled, sehr, sehr viel gelaufen. Der hatte Mitte des zweiten Viertels schon 41 Rushing Yards. Der Touchdown-Drive vor der Halbzeit war ja hinten raus dann fast alles Mahomes am Boden. Nachdem sie auch hier wieder früh eigentlich einen guten Run von Kareem Hunt bekommen haben. Kelce sein eines Big Play.
Ja. Kareem Hunt ist der bessere Running Back.
Der ist so,
in diesem Backfield.
Ist so.
Weil
das ist ein Problem, aber
Pacheco
ist so.
Hat keine Vision. Pacheco hat einfach keine Vision.
Richtig.
Und das hast du in diesem Spiel besonders gesehen, weil Pacheco ist blind reingelaufen.
Ja.
Hatte am Ende 2,2 Yards bei 10 Versuchen. Und Kareem Hunt ist langsamer, weniger explosiv mittlerweile, aber holt halt 3,9 Yards bei 8 Versuchen, weil er einfach die Lücken besser liest und die Blocks besser liest. Ich meine, das ist nichts, was man eigentlich positiv unterstreichen sollte, wenn Kareem Hunt dein bester Running Back ist. So.
Das, ja, es war ein Take, den ich nach dem ersten Spiel, ich weiß nicht, ob ich es hier gesagt hatte, aber ich hatte ihn, glaube ich, ich hatte es auf jeden Fall, hatte ich es geschrieben. Das ist eines der wenigen Teams, bei denen ich einen In-Season Running Back Trade befürworte.
Mir hast du es auf jeden Fall geschrieben, noch während des Spiels, glaube ich, ja.
Weil es halt so offensichtlich ist. Ich meine, wir wissen, dass die Chiefs niemals ein Run-First-Team sein werden, müssen sie ja auch nicht sein. Aber einen Back zu haben, der dir eine gewisse Baseline gibt und ein bisschen Explosivität, das würde der Offense schon sehr, sehr helfen. Ich glaube, wir werden noch mehr den Shift jetzt zu Kareem Hunt sehen in den nächsten Wochen, weil er ist einfach effizienter. Und Effizienzoffensiv ist das eine, was sie im Moment vielleicht noch machen können. Explosivität kriegen sie nicht am Boden.
Und wir werden, glaube ich, ein oder zwei Trades sehen von den Chiefs.
Könnte ich mir gut vorstellen, ja.
Also keine Ahnung, nochmal ein Playmaker, je nachdem, wie zufrieden man da ist, wenn Rice und Worthy zurückkommen, ob man dann Tyreek Hill sieht oder halt so ein irgendein Running Back, der seine Rolle verloren hat.
Glaube ich auch. Also irgendwer, Tyreek der vielleicht ja, oder selbst, also ich überlege jetzt gerade, welches Backfield könnte das irgendwie sein? Ja, Tracy hat gestern vielleicht seine Rolle verloren, vielleicht so jemand. Aber ja, so, das könnte ich mir auch vorstellen. Weil im Moment sind wir wieder, und da mache ich den Kreis zurück zu dem, was du am Anfang gesagt hattest, wir sind halt wieder bei den Aaron Jones, ja, er hat sich auch verletzt gestern, mal gucken.
Ach ja, stimmt. Ich habe mich nämlich gewundert, warum ich ihn gar nicht mehr gesehen habe, aber ja.
Wir sind bei mir jetzt auch wieder bei den gleichen Notizen, die ich letztes Jahr hatte. Alles offensiv ist schwer, alles ist mühsam.
Ja.
Ja, wenn sie zum Run-Game gehen, hier und da gestern, wie gesagt, ich fand es sogar positiv, dass sie es versucht haben, weil da war ich schon skeptisch, ob wir das überhaupt sehen. Aber dann ist es halt auch schwer, wenn du halt einen Run hast und dann gehst du gleich wieder zum Passing-Game und dann ist der nächste Run ist dann wieder negativ und dann gehen sie wieder weg davon. Und Mahomes, also zwei Dinge, glaube ich, passieren. Zum einen ist es niemand offen und zum anderen, er vertraut den Rest um sich herum nicht. Also ob das die Receiver sind, ob es die Protection ist. Und dann reißt er halt die Spieler an sich und dann ist es eben brutal unrund, mit inklusive eben dem, was wir schon gesagt haben, zum Downfield-Passing-Game. Das Spiel hätten sie trotzdem gewinnen können. Also das ist ja halt so das Ding, um mal die andere Seite des Balls reinzubringen. Das Spiel hätten sie trotzdem gewinnen können. Wenn Kelce diesen Touchdown macht, wer weiß, wie das ausgeht. Also dann führen sie 17-13, glaube ich, an dem Punkt. Wer weiß, wie es dann ausgeht. Aber
und da müssen wir halt über mühsam reden, weil auch auf der anderen Seite war es ja mühsam.
Genau.
Und wer weiß, ob die Eagles Offense da nochmal zurückgekommen wäre, weil die war eben auch holprig. Also auch Hurts nur mit knapp über 100 Passing-Yards. Aber der Unterschied ist halt, sie hat dann unterm Strich genug Plays gemacht, um dieses Spiel zu gewinnen, weil sie den Ball eben dann vielleicht nicht durch die Luft, aber genug am Boden mal wieder bewegen konnten.
Und die Fehler halt nicht. Also für mich, ich komme da immer wieder drauf zurück, weil ich finde, in defensiven Spielen umso mehr sind halt, wer macht diese ein, zwei kritischen Fehler? Und die Chiefs haben die Fourth-Down-Nummer, wo sie es nicht kriegen. Und sie haben diesen Fumble-Pick, Drop-Pick, wie auch immer, von Kelce an der Endzone. Und das waren die beiden Knackpunktfehler und die hatten die Eagles halt nicht.
Ja. Ja, Tom Brady freut sich darüber, wenn so früh in der Saison es defensiv geprägte Spiele gibt. Was auch immer das bedeuten soll.
Also ja, ich fand, die Chiefs vielleicht, um was Positives hier noch zu sagen. Ich fand den Gameplan defensiv tatsächlich sehr, sehr gut. Also gleich das erste Play hast du 8 Verteidiger in der Box. Sie blitzen und Hurts fällt der Ball aus der Hand und der Tight End recovered. Das ist auch super wild vom Anfang an schon.
Aber auch sehr aggressive Blitze
und
teilweise.
Danach,
einmal haben sie es auch bereut.
Richtig.
Aber trotzdem fand ich, die Idee war gut.
Die Idee war,
wie viele es waren, aber 7 Leute zu blitzen gefühlt.
Die Idee war genau das, worüber wir vorher gesprochen hatten eben. Du spielst Early Down super aggressiv, du zwingst den Ball in Hurts Hände und dann schaust du halt, ob er nochmal wie im Super Bowl dich schlägt. Und ehrlicherweise hat er es ja nicht wirklich durch die Luft. Er hat halt genug gemacht, aber Hurts mit 101 Passing Yards, kein Touchdown durch die Luft, 9 Runs für 15 Yards und ein Touchdown. So eine Statline vom Quarterback reicht nur dann zu einem Sieg, wenn der Gegner halt selber offensiv nichts macht.
Genau.
Und ich fand, da war Kansas City defensiv auch wirklich nicht einfach nur blind aggressiv, sondern sie hatten eine Idee. Also wie viel sie mit Delayed-Blitzern gearbeitet haben, wie oft sie da irgendwie. Das war ja gleich zum Start. Du hast diesen ultra-aggressiven Blitz gleich beim First Play vom Scrimmage, glaube ich, war es. Und dann Third Down zeigen sie 5 Rusher, 2 droppen raus, sie bekommen trotzdem einen Hit auf Hurts. 2 Plays später bringen sie diesen Delayed-Blitzer. Hurts wirft den zu hoch und er prallt fast ab zur Interception für Kansas City. Bei dritter und lang danach hast du auf einmal 2 Blitze aus dem Second Level, sie droppen einen Defensive Lineman raus. Beim nächsten Drive, 3. und 10, zeigen sie wieder Blitz, droppen mehrere raus, bringen 4, kriegen wieder einen direkten Hit auf Hurts. Das war schon sehr, sehr durchdacht alles. Und klar, am Ende war es auch sehr aggressiv. 64% Blitzrate für Kansas City. Das ist die höchste in all den Jahren unter Steve Spagnuolo, der ja jetzt nicht für wenig Blitzing bekannt ist. Also der Plan war hier sehr klar. Und dann, um auch da was Positives zu sagen, ich fand, die Eagles haben zumindest in Ansätzen gezeigt, wie sie versuchen, darauf zu reagieren. Also sie haben dann bei Early Down den Ball ein bisschen mehr geworfen. Da saßen die Chiefs oft gut drauf. Aber du hast halt auch gesehen, wie sie angefangen haben, dann so ein bisschen mehr, ja, so ein bisschen mehr diese Swing Routes, schneller designte Completions nach außen zu werfen, um so die Chiefs auch so ein bisschen in die Breite zu ziehen. Das hat mal hier und da funktioniert. Aber über weite Strecken war ja das auch wirklich sehr, sehr zäh offensiv, was ja auch, ehrlich gesagt, in Woche 1 schon der Fall war für Philadelphia's Offense. Es reicht hier, weil sie eben Spiele mit einem Gesamt-Team-Effort gewinnen können.
Ich gehe gerade die Kansas City Chiefs Schedules in den Jahren zurück, um zu gucken, wann die mal mit 2 Niederlagen in der Saison gestartet sind.
Nie mit Mahomes. Ne? Mit Mahomes gab es nie 0-2 Start und es gab auch mit Mahomes noch nie 3 Niederlagen in Folge, was sie ja jetzt saisonübergreifend haben.
Ja, ich bin jetzt schon bei 2015. 2015 hatten sie sehr viele Niederlagen in den ersten Wochen, aber das erste Spiel haben sie gewonnen. Ich habe eins. Das war 2012. Da haben wir es doch.
Vor Andy Reid dann, ne? Ich glaube, Andy Reid kam ja 2013, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Also, wenn ich mir die Saison angucke. Ah, nee, hier, 2014 haben sie schon die ersten 2 Wochen verloren. Also, okay. Aber trotzdem, also
aber
lange
ja, mit
her.
Mahomes noch nie. Und das war ja auch die Jahre immer so mit Mahomes, okay, die kommen in die Saison und die Chiefs sind ready. Das war ja eigentlich immer, Kansas City kommt, die haben ja dieses Bengals-Thema, so, oh, wie kriegen wir die langsam Saisonstart? Das war ja nie ein Problem in Kansas City eigentlich.
Ja, es gab ein Jahr, wo sie Woche 1 gewonnen haben und dann 2 Niederlagen. Das war 2021. Da haben sie gegen Cleveland gewonnen und dann gegen Ravens und Chargers verloren. Aber ja, es ist ungewöhnlich für die Chiefs. Und damit kommen wir zum nächsten Spiel. Die Indianapolis Colts, die ihr zweites Spiel gewinnen. Mit 29-28 gegen die Denver Broncos. Und das in denkbar dramatischer Art und Weise. Die Broncos lagen lange vorne. Und gefühlt hatten sie das Spiel auch unter Kontrolle. Mhm. Aber sie haben es einfach nicht nach Hause bringen können. Sie haben es nicht geschafft, dann so diesen einen Drive noch irgendwie ins Ziel zu bringen. Und sie hatten mehrere Drives. Sie hatten mehrere Chancen in der zweiten Halbzeit, um eben das zu tun, um dieses Spiel zuzumachen. Und alle Units hatten die Chance eigentlich dazu. Die Offense hatte mehrere Chancen, die Defense und das Special Team. Und alle sind sie gescheitert. Die Offense, die letzten Drives, Punt, Interception, Missed Field Goal. Auch wenn es super eng war mit einem Doink an den Außenpfosten. Aber sie hätten es auch mit der Defense gewinnen können. Bekommen einmal Jonathan Taylor nicht gestoppt, lassen direkt danach eine Interception, die man hätte haben können, fallen. Und dann das Special Team. Wer das Spiel nicht gesehen hat, es ist folgendermaßen ausgegangen. Die Broncos hätten ein 60-Yard-Field-Goal, nee, die Colts hätten ein 60-Yard-Field-Goal treffen müssen. Dondrea Tillman von den Broncos holt sich eine Strafe ab.
Also Leverage. Sie verschießen es erstmal. Also der Kick geht daneben und,
genau,
und das
aber
ist eigentlich vorbei, sozusagen,
ja, gut, das
theoretisch.
Das ist ja eine Semantikfrage, was zuerst da war, die Strafe oder der verschossene Kick. Aber es gibt eine Strafe bei einem verschossenen Kick. Also ist ja klar, wenn sie getroffen hätten, wäre die Strafe egal gewesen, hast du recht. Letztendlich gibt es 15 Yard Strafe, darauf will ich hinaus. Und den treffen die Colts dann. Und also da muss man wirklich, wir können gleich noch über die Refs im Allgemeinen sprechen, die mir viel zu kleinlich waren in diesem Spiel. Aber wir reden hier von einem 60-Yard-Field-Goal-Versuch mit auslaufender Uhr oder zum Sieg. Mhm. Wenn das gegen einen Top-Kicker, wenn du gegen einen Top-Kicker spielst, dann kannst du hier Risiko gehen und sagen, okay, wir müssen irgendwie unsere Flossen daran bekommen. Wenn du gegen Brandon Aubrey spielst, wo du weißt, der hat eh das Bein dafür.
Ja.
Aber du spielst gegen Spencer Schrader, der zwar eine 100%-Quote hat, oder hatte vor dem Spiel vor allem, und trotzdem noch nie ein Field Goal über 50 Yard überhaupt versucht hat in der NFL.
Ja, das
du musst
auch gedacht,
hier nicht so. Risiko gehen bei einem 60-Yard-Field Goal. Du musst hier nicht die Hand, du musst. Also Leverage, er hat versucht, mit einem Mitspieler, also sich quasi hochzudrücken, mit Hilfe eines Mitspielers oder dem Körper eines Mitspielers, ist verboten. 15 Yard Strafe, macht es viel einfacher, der sitzt, die Colts gewinnen.
Ja, es waren ja mehrere, also du hast ja gerade schon gesagt, hier alle Seiten des Balls, es war eben genau die Defense, die dieses eine Big Play dann noch zulässt, oder mehrere Big Plays noch zulässt, vor allem den langen von Taylor.
Ja, aber danach können sie eine Interception haben, direkt das Play
danach
können
sie eine Interception haben, richtig. Und die Offense ja auch, also die Offense mit dieser Face-Mask-Strafe, ja, ja. Diesen Drive, also um das Szenario einmal hier zu zeigen, der Drive für die Broncos war so rund um die 5-Minuten-Marke, 5 Minuten vorm Ende, wo sie sogar ein paar schwierige Conversions kriegen, also Drive am Leben halten. Und da haben sie ja noch geführt, 28-26. Das hätte der Drive sein müssen, wo sie eigentlich den Deckel drauf machen, offensiv. Und dann kriegen sie eben diese 15-Yard-Face-Mask-Penalty, kommen da nicht mehr raus, kicken aus 42 Yards und der geht daneben. Und das war ja die Vorlage dann eben für die Colts, für ihren Game-Winning-Drive. Um die Broncos-Offense einmal rund zu machen, wenn wir schon bei denen sind, ich fand es insgesamt war es auf jeden Fall besser als Woche 1. Run-Game war effizienter als Woche 1. Bo Nix, der ja wirklich schlecht war im ersten Spiel. Insgesamt geradliniger, weniger dieser wilden Dinger, die er in Woche 1 hatte. Auch wenn immer noch einige Würfe schon sehr off-Target waren. Er hatte ein paar Mal Glück auch. Da hat nicht viel gefehlt, dass aus so einem Wurf eventuell auch ein Turnover-Risiko wird. Dann aber auf der positiven Seite. Der Touchdown auf Mims war ein super Wurf. Der Shot auf Franklin, ja, ein sehr, sehr gutes Second-Reaction-Play. Der will eigentlich nach rechts gehen, muss dann nach links aus der Pocket. Aus der Bewegung nach links legt er den super auf Franklin.
Generell Troy Franklin mit einem richtig guten Spiel.
Richtig, ja. Also das war ja ein Scramble-Drill, wo Franklin wirklich auch mitdenkt und dann weiter vertikal geht, als er sieht, okay, Bo Nix kommt auf die linke Seite. Sie hatten insgesamt wieder mehr diese Kombination aus Underneath-Game, Quick-Game, bisschen Run-Game und halt den Shot-Plays, was ja in Summe letztes Jahr für sie so funktioniert hat. Und dann kamen sie eben auch in diesen Flow, wo ich auch den Eindruck hatte, was du gerade gesagt hast, eigentlich kontrollieren sie es ganz gut. Ja. Sie hatten diese Rollout-Touchdowns, waren ja zwei, der zu Franklin und der zu Troutman, beide so kurze Rollouts, wo sie einen offenen Receiver kreieren. Sie haben Xavien Howard sehr gut attackiert, der auch wirklich einige Strafen kassiert hat in diesem Spiel.
Ja, aber die Hälfte gefühlt davon hätte ich nicht gepfiffen. Also das meine ich mit.
Es waren einige kleinliche, also nicht nur in dem Spiel fand ich gestern, ich habe viele kleinliche Defense-Flaggen.
Ja, das fand ich, also gerade in diesem Spiel ist es mir extrem aufgefallen, weil ich auf beiden Seiten mehrfach nicht zugestimmt hätte. Es gab auch eine Roughing the Passer-Strafe gegen die Broncos oder gegen die Colts? Ich glaube gegen die Broncos. Ja, er hittet ihn, aber er nimmt quasi im Moment des Hits schon die Arme hoch. Ja, ist vielleicht ein Ticken unnötig, aber das fand ich dann übertrieben, weil wovon sprechen wir da? Er hat ihn nicht am Kopf attackiert, er ist nicht mit ihm runter und hat ihn dann in den Boden gerammt oder hat sich bewusst auf ihn fallen lassen. Er ist einfach gegen ihn gelaufen, Quarterback fällt um. Weißt du, solche Sachen sind einfach viel zu kleinlich.
Ja.
Und dann halt die Pass-Interferences, mehrere davon, wo ich gesagt habe, das ist für mich zu wenig. Einfach so ein bisschen Kontakt ist einfach immer da und da kannst du nicht immer callen.
Ja, sehen wir aber auch oft, dass früh in der Saison solche Sachen sehr kleinlich gepfiffen werden.
Ja, aber letzte Woche zum Beispiel fand ich es auffällig, dass sich wenig dieser kleinlichen Strafen.
Da war mehr Fokus auf den Unsportsmanlike-Geschichten letzte Woche.
Ja, stimmt. Ist mir irgendwie nicht so aufgefallen, vielleicht letzte Woche, aber diese Woche, gerade bei diesem Spiel, extrem.
Ja, also Colts, vielleicht noch den Punkt wollte ich noch sagen, ohne Javarius Ward, ohne Laiatulatu in dem Spiel, also ihr Nummer 1 Corner und ihr wahrscheinlich Nummer 1 Pass-Rusher, das hat natürlich auch geholfen für die Broncos. Ich fand jetzt nicht, dass Denver offensiv schon, wo ich sage, das war richtig, richtig toll, aber es war auf jeden Fall sehr viel besser als Woche 1.
Bis sie dann halt am Ende. Das fand ich jetzt immer noch nicht geil.
Nee, genau, aber bis sie halt dann am Ende eben es verpasst haben, den Deckel drauf zu machen. Und damit müssen wir über Daniel Jones sprechen und über diese Colts Offense. Weil ich habe vor dem Spiel das auch gesagt. Ich habe das vor dem Spiel gesagt, dass wenn die Colts gegen diese Defense auch offensiv überzeugen, dann muss man, glaube ich, ein Stück weit auch einen anderen Blick auf sie haben. Und ich finde, da muss ich ihnen auch die Blumen geben, die sie sich verdient haben in diesem Spiel. 26 First Downs, über 7 Yards pro Play. Wieder 4 ihrer ersten 5 Drives gescored. Und die hätten ja mehr als 29 Punkte haben können, wenn die nicht in der Red Zone so viel liegen gelassen hätten. Die waren ja sehr oft in der Red Zone und haben, ich glaube, nur 2 Touchdowns da gemacht. Die haben auch die Pässe von Jones. Gleich der erste ist ein tougher Wurf gegen Druck, kriegt einen Hit, legt den aber super zu Josh Downs. Der Shot direkt danach war nicht so gut. Den wollte er in Double Coverage forcieren. Deep Shots generell waren so ein bisschen ein Abenteuer. Selbst der zu Pierce, den er anbringt, ist ja eigentlich deutlich unterworfen. Aber Pierce macht halt das Play, weil er Riley Moss so deutlich geschlagen hat in der Route, dass als Pierce zum Ball zurückkommt, Moss überhaupt nicht den Ball spielt, sondern nur irgendwie versucht noch zu Pierce den wieder einzuholen. Mitchell hat er später einmal noch überworfen. Der Red Zone Sack, der geht, glaube ich, auf Jones, weil es eine 5-Mann-Protection ist gegen einen 6-Mann-Blitz. Das ist in der Regel dann der Quarterback. Ja. Er hätte, du hast den vorhin schon angesprochen, die Interception haben müssen, wahrscheinlich in der Red Zone. Das sah mir nach einer Miscommunication aus mit dem Running Back. Er wirft ihn straight zum Verteidiger. Und dann negativ habe ich mir noch notiert bei dem Fourth Down früh im vierten Viertel. Das war eines der wenigen Quick Plays, bei dem er zögert und leicht off Target wird. Aber sonst alles, was quick war, was on time war, wenn er den Ball verteilt, wenn er tough gegen einen Hit den Ball noch rauswirft aus der Pocket, wenn er sich mit so kleinen Bewegungen noch Zeit verschafft, das sieht echt gut aus und das hat sich durchs ganze Spiel gezogen. Protection war insgesamt deutlich besser nochmal, als ich gedacht hatte, wenn man den Gegner bedenkt. Also Woche 1 haben wir ja gesagt, haben sie gut gemacht gegen Miami, was eigentlich auch eine gute Front sein sollte. Das hat sich hier fortgesetzt bei den Colts gegen Denver. Sie hatten Antworten auf die Man-Coverage der Broncos. Und Jones setzt sie eben auch um. Und die Line ist vielleicht wirklich eine der besten in der NFL dieses Jahr. Das war ja letztlich die Idee, warum du Daniel Jones startest. Also die Hoffnung, wir kriegen kompetente Konstanz und den Rest erledigen Playcaller, Offensive Line, Waffen. Und über 2 Wochen ist es absolut der Fall. Und, ja, und das ist deutlich besser, als ich das erwartet hatte. Und das sehen wir im Quick Game. Und wir sehen es eben auch, wie sie mit dem Blitz umgehen können. Jones war gestern 16 von 25 für 265 Yards und einen Touchdown gegen den Blitz. Also das sind einfach, du siehst halt, wie sie Ideen, wie sie klare Konzepte, Ideen haben, Playcalling gut ist, Gameplan gut ist und Jones es halt gut umsetzt.
Ja, auf jeden Fall, weil mein Hauptargument eben gegen die Colts vor der Saison war, ich vertraue dem Quarterback-Play nicht, aber wenn das Quarterback-Play so aussieht wie von Daniel Jones in Woche 1 und Woche 2, nämlich deutlich besser, als ich das erwartet habe, dann werden die Colts kein schlechtes Team sein. Das war ja immer die Diskussion. Sie sind zu gut, um schlecht zu sein, außer ihr Quarterback spielt schlecht.
Genau.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde halt immer noch, ich traue dem Braten noch nicht zu 100%, weil ich komme natürlich auch von einem ganz anderen Punkt, ganz anderen Blickwinkel. Das ist dann so ein bisschen wie Sam Darnold letztes Jahr. Da bleibe ich erstmal skeptisch.
Ja.
Weil, ja, die guten Plays, alles schön, die Offense sieht gut aus in Summe, aber er hat immer noch seine Brainfart-Plays. Du hast die meisten davon schon angesprochen, wo du dich einfach fragst in dem Moment, was machst du da? Warum versuchst du das? Das macht keinen Sinn. Vor allem, wenn ich halt bedenke, wie die guten Plays dann in diesem Spiel auch aussah. Gerade den, ich glaube, das war der erste, den du angesprochen hast, wo er extrem Druck bekommt, direkt ins Gesicht und dann diesen Ball auf Downs da wirft. Das sieht schon sehr, sehr stark aus. Und ich bin sehr gespannt. Also, es war ein Härtetest. Und den Härtetest haben sie echt positiv am Ende. Natürlich viel Glück dann am Ende auch gebraucht, um das Spiel zu gewinnen.
Aber selbst, also ganz ehrlich, selbst wenn sie das dann, sagen wir, der 60-Yard-Kick geht daneben und sie verlieren es, dann würden wir trotzdem sagen,
positiv über die Offense.
Genau.
Ja, 100%.
Genau, also der Punkt steht ja. Und dann, ich habe mir das auch aufgeschrieben, man muss ja da auch manchmal aufpassen. Ne? Wir haben ja auch sowas wie die Saints letztes Jahr, wo 2 Wochen lang sieht das super aus und so. Und das war's dann. Ich glaube, das ist hier eine andere Nummer, weil ich da schon mehr Substanz insgesamt sehe. Der Quarterback ist halt das Fragezeichen. Der macht es bisher okay. Der macht seine Sache ordentlich. Aber alles drumherum hat ja in meinen Augen viel mehr Substanz, als was die Saints letztes Jahr da hatten. Und deswegen ist ja so das Ding, Daniel Jones kann seine 2-3 Brainfarts irgendwie haben pro Spiel, solange er vielleicht bei einem Glück hat und dann hat er halt vielleicht einen Turnover und okay, wenn der Rest so funktioniert wie jetzt die ersten beiden Wochen, dann werden die Colts für viele ein unangenehmer Gegner sein.
Ja, vor allem jetzt kommen die Titans. Das ist jetzt, würde ich jetzt nicht als Härtetest beschreiben. Da kann man locker mal 3-0 sein nach 3 Wochen. Sprechen wir über die restlichen Spiele, die es noch so gab. Wir haben schon die Bengals angesprochen mit der Joe Burrow-Verletzung, nur der Vollständigkeit halber. Am Ende haben sie es noch gewonnen mit 31-27 gegen die Jaguars. Dann gab es einen Instant-Alltimer, würde ich behaupten. Ein Spiel, an das man sich noch etwas länger erinnern wird, auch wenn vielleicht beide Teams nicht die allergrößte Rolle in dieser Saison spielen werden, aber die Cowboys schlagen in Overtime die New York Giants mit 40-37. Das war irgendwie unfassbar. Das erste Mal seit Ewigkeiten, dass das Spiel einfach im frühen Sonntagsslot untergebracht wurde. Und ja, es
fortbereut. Kommt nie wieder vor.
Kommt nie wieder in den frühen Slot. Das war ein ganz wildes Spiel mit 5 Führungswechseln im 4. Viertel. Und dann in Overtime wollte ja erstmal keine Offense das Spiel beenden. Und generell, also Brandon Aubrey hat gezeigt, zu was er in der Lage ist. Es ist natürlich absurd frech, dass die Cowboys Aubrey den Rekord weggenommen haben. Weil bevor er seinen 64-Yard-Field-Goal macht, laufen sie für 3 Yards. Das 64-Yard-Field-Goal hatte Luft. Der hätte die 3 Yards
der hätte,
easy gehabt.
Der Kicker-Rekord, diesen
3-Yard-Run.
Weißt du, der Kicking-Rekord, da wäre der erste
gut,
gewesen.
Aber das war ja das Problem, weil ich habe ja gesagt, es kann durchaus sein, dass Brandon Aubrey ihn knackt. Aber das Problem war ja, die These war ja irgendwie, er wird 3-mal geknackt oder so.
Ja, genau, mehrfach, genau.
Und das glaube ich immer noch nicht, aber es war dann der dritte, ich glaube, das müsste der dritte offensive Drive in Overtime gewesen sein, wo sie dann noch ein Field Goal machen zum Sieg.
Ich glaube, es waren Genau, es waren mehr. Also der dritte der Cowboys, also genau.
Der Cowboys, meine ich, ja.
Ja.
Ja, insgesamt waren es mehr. Aber der dritte der Cowboys, dann am Ende die Entscheidung. Und Jerry Jones hat sich gefreut, als hätte er gerade einen Contender besiegt. Toll.
Das war wirklich 41 Punkte im vierten Viertel in diesem Spiel.
Es war crazy.
Es gab 26 Strafen in diesem Spiel, auf beiden Seiten insgesamt. Und halt wirklich, also ein vogelwildes Matchup, wie du schon gesagt hast. Vielleicht sind beide Teams dieses Jahr nicht ganz so relevant. Das war ein Spiel, das hat, glaube ich, allen, die irgendwas mit Fantasy mit diesem Spiel zu tun hatten, viel Spaß gemacht. Die Cowboys haben gezeigt, eben offensiv, was sie können, was sie mit dem Passing Game können, mit wie sie solche Shootouts dann auch am Ende noch gewinnen können, auch wenn es natürlich dann mit dem langen Field Goal, klar, da brauchst du dann auch den Kicker dafür. Und die Giants, ich meine, das Argument für Russell Wilson in New York war ja so ein bisschen die Deep Balls. Also letztes Jahr super wenig Shotplays, Daniel Jones geht nicht tief und so, genau. Und dann Woche 1 gab es die auch noch nicht gegen Washington, auch weil die Offensive Line so mies war. Gegen Dallas hat das sehr viel besser geklappt. Also da war klar, Deron Bland hat nicht gespielt, ihnen fehlt einfach der Pass Rush. Du hast mit Matt Eberflus waren sie sehr in diesen Zone-Coverages, die sie immer wieder attackiert haben. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass Jadeveon Clowney kurz nach dem Spiel da unterschrieben hat, weil die Cowboys brauchen wirklich jede Hilfe irgendwie für den Pass-Rush, die sie finden können.
Aber ich dachte, Jerry Jones will diese First-Round-Picks investieren, damit sie jemanden kriegen, der ihnen jetzt hilft. Ist damit Jadeveon Clowney gemeint? Und man
hat nicht mal einen First-Rounder gekostet. War wieder smart von Jerry. Hast du falsch eingeschätzt. Nein, Wilson 7 von 11 für 264 Yards und 3 Touchdowns bei einer Interception bei den tiefen Bällen. Wandale Robinson hat, glaube ich, so viele Deep Targets wie noch nie in seiner Karriere gekriegt. Das war schon ein sehr, sehr wildes Ding. Und aus Giants Sicht selbst mit der Niederlage insofern positiv, als dass wir nicht mehr ganz in der Situation sind, wo alle sagen, du musst den Quarterback rausnehmen.
Wir haben uns Sorgen um die Lions Offense gemacht. Letztendlich gab es ein Bounceback von den Lions insgesamt, aber vor allem von der Offense. Die haben richtig geantwortet und aus allen Rohren geschossen und haben am Ende mit 52-21 gegen die Bears gewonnen.
Ja, das war ja auch, also wieder so ein Spiel, wo ich bei den Bears, ich war so ein bisschen down nach Woche 1, weil das irgendwie in jeder Richtung für Chicago offensiv nicht das war, was ich mir erhofft hatte. Das war wieder so ein bisschen in die Richtung. Also
Detroit meinst
wieder,
du?
Nee, von der Bears Offense, von Caleb Williams.
Ach so, Entschuldigung.
Weil die halt wieder im Run-Game nichts machen konnten, wieder in langen Down-Distance-Situationen waren. Das ist halt, die sind halt permanent hinter den Chains und dann fühlt sich alles unrund an und ja, Caleb macht ein paar Plays und er verpasst ein paar Plays und die Konstanz ist einfach nicht da. Und Detroit ist halt da drüber gewalzt. Die hatten fast 9 Yards pro Play. Die hatten bei Play-Action, die Stat habe ich gesehen, über ein EPA pro Pass. Also in dieser Theorie quasi haben sie einen Punkt gemacht, jedes Mal, wenn sie Play-Action geworfen haben. Und da muss ja fast der Take noch mehr sein, nach diesen beiden Spielen, die wir von Detroit gesehen haben. Wie gut ist diese Packers-Defense, bitte?
Ja. Ja, stimmt. Das ist auch ein Learning, was man daraus ziehen kann. Die Rams schlagen die Titans mit 33-19 sehr deutlich. Auch die Patriots machen 33 Punkte und schlagen die Dolphins. Mhm. Die Dolphins waren, wie erwartet, besser gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner. Aber gut genug, um zu gewinnen, waren sie trotzdem nicht, weil, Tua spielt nicht gut. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Ja. Tua spielt nicht gut und vor allem hatte er das Spiel am Ende in den eigenen Händen und hat es weggeworfen.
Ich habe es mir genauso aufgeschrieben. Ich finde, die Offense hat ein paar Antworten präsentiert. Die Offense sah schlüssiger aus. Tua war nicht gut. Und das ist nicht der einzige Grund, warum sie das Spiel verlieren. Die Defense ist natürlich immer noch ein Problem. Ja. Die Offensive Line ist natürlich immer noch ein Problem. Wir sind jetzt ja bei Backups schon auf Right Guard und Right Tackle angekommen bei Miami. Das kommt alles dann noch mit dazu, klar. Aber dieses Spiel hätten sie gewinnen können. Es ist in Summe für mich trotzdem jetzt so ein Spiel, wo Miami zumindest ein Lebenszeichen gegeben hat, in der Art und Weise, wie sie aufgetreten sind. Wenn Tua so weiterspielt, dann ist auch das letztlich nicht wirklich relevant.
Und Ramondre Stevenson ist wie eine Speckschwarte im Wasser. Kriegst nicht untergeduckert. Kommt immer wieder hoch. Ist immer wieder da.
Wow.
War, glaube ich, Rushing und Reception Leader. Also kein Stromberg geguckt?
Doch, aber das ist sehr lange her.
Ja, ist ein alter Stromberg-Klassiker. Wie eine Speckschwarte.
Stark.
Ich tauche immer wieder auf. 49ers. Gewinnen ohne Brock Purdy, ohne George Kittle gegen die Saints. Knapp mit 26-21 mit Mac Jones auf Quarterback.
Von dem Spiel habe ich tatsächlich noch nichts gesehen. Werde ich versuchen, im Laufe der Woche noch nachzuholen. Aber dass die Niners den Ball offensiv trotzdem bewegen konnten, ist halt Shanahan. Der Floor für diese Offense ist halt immer einfach Kyle Shanahan.
Ja, ich habe auch wenig von diesem Spiel gesehen, weil in der Red Zone sind die echt, es ist einfach wenig gezeigt worden, hatte ich das Gefühl, von diesem Spiel. Dann haben wir die Jets, die einen Offense-Härtetest hatten. Zumindest haben wir es so deklariert. Wir wollten sehen, was können die Jets gegen eine bessere Defense? Man muss sagen, nicht so viel. Härtetest verloren, aber eben auch Justin Fields verloren mit einer Concussion. Am Ende verlieren sie gegen die Jets mit 10-30.
Ja, da war gar nichts zu machen. Also selbst diese 10 war ja noch ein Garbage-Time-Touchdown, das waren eigentlich 3. Und das war sehr, sehr klar. Die Bills haben von Anfang an gesagt, okay, ihr lauft den Ball hier nicht bei Early Down gegen uns. Die Jets haben wenig Anpassungen erstmal vorgenommen. Sie haben dann mal versucht, so ein bisschen Fields ins Run-Game einzubinden. Das hat auch mal hier und da geklappt. Aber es war eben konstant so, du bist in zweiter entlang, du bist in dritter entlang. Dropback-Passing-Game, Riesenproblem für die Offense. Das ist genau meine Sorge gewesen mit diesem Team. Was, wenn sie nicht den Ball bei Early Down laufen können? Das war hier der Fall und die Bills haben es einfach wahnsinnig souverän gespielt. Also inklusive auch offensiv. Die Bills haben, glaube ich, früh in dem Spiel gemerkt, okay, wir müssen jetzt hier nicht aufs Gaspedal treten. Und dann haben sie halt
keine 100 Passing Yards, ne?
Genau, die haben super kontinuierlich einfach für 4-5 Yards pro Run sind sie immer wieder gelaufen, hatten lange Drives, haben immer mal wieder 3 Punkte, mal einen Touchdown aufs Board gebracht. Und das Spiel war einfach nie in Gefahr für sie.
Dann haben wir die Cardinals, die sich wieder gequält und trotzdem wieder gewonnen haben. Und das lag vor allem, glaube ich, daran, weil die Panthers die erste Halbzeit komplett verschlafen haben, offensiv.
Ja, und daran, dass die Cardinals halt in der zweiten Hälfte einfach, also die kommen raus, machen direkt einen Touchdown, vielleicht ihr bester Drive aus der Pause und dann ist es eigentlich durch. Aber dann nehmen sie halt komplett den Fuß vom Gaspedal auf beiden Seiten des Balls. Bryce Young hinten raus aber auch deutlich besser, muss man sagen. Ja. Die Cardinals sind halt super früh in so eine Prevent-Defense gegangen, haben den Panthers wahnsinnig viele Räume gegeben. Und dann hat Bryce Young halt angefangen, seine 8, 9, 10, 12 Jahre Pässe zu werfen. Und auf einmal war es ein enges Spiel. Das vierte Viertel war halt aus Cardinals Sicht eine völlige Katastrophe. Also die Interception von Kyler Murray gegen Druck, wo er den Ball da nicht mehr noch versuchen soll wegzuwerfen. Dann lassen sie eine 4. und 16 Conversion zu, defensiv. Sie verlieren alle ihre Cornerbacks in diesem Spiel. Alle verletzt raus, nachdem sie in der Offseason, also vor Saisonstart, schon 2 verloren hatten. Also wir sind jetzt bei Cornerback 6-8 in Arizona angekommen. Sie lassen eine Onside-Kick-Recovery zu. Sie leisten sich eine Holding-Strafe, die eigentlich schon den finalen Drive der Panthers beendet bei Fourth Down, weil sie einen Sack kriegen. Der wird vom Board genommen. Sie kassieren eine Roughing-the-Passer-Strafe bei 2. und 17 beim finalen Drive. Also das war ähnlich wie gegen die Saints letzte Woche so ein Spiel, was eigentlich aus Cardinals Sicht nicht nochmal eng werden darf. Die Art und Weise, wie es nochmal eng wird, und das ist für mich auch die Offensive Line, habe ich letzte Woche schon gesagt, das Run-Game für die Cardinals ist einfach noch nicht gut. Das unterstreicht, dass es einfach ein sehr, sehr mittelmäßiges Cardinals-Team aktuell ist. Also die sind okay, die machen genug, um die schlechteren Teams zu schlagen, aber du siehst halt sehr klar, das ist ein mittelmäßiges Team aktuell. Und jetzt, wenn die Cornerbacks alle länger ausfallen sollten, dann werden sie da, glaube ich, auch noch mehr Probleme kriegen defensiv.
Zwei Monday Night Games stehen noch auf dem Programm. Zum einen die Houston Texans gegen.
Hast du gerade die Steelers Seahawks unterschlagen?
Oh, du hast vollkommen recht. Wo habe ich die denn übersprungen hier in meiner Liste? Sehr, sehr aufmerksam, sehr, sehr gut. Das hätte aber Ärger gegeben.
Das hätte Ärger gegeben, ja.
Ich habe sie mit drin, ich weiß es. Ich habe mir da. Ah ja, hier habe ich sie übersprungen. Ja, die Seahawks gewinnen mit 31-17 gegen die Steelers. Eigentlich gibt es ja ganz viele Storylines. Wir werden wahrscheinlich dann am Donnerstag ein bisschen mehr drüber sprechen müssen, über zumindest Teile davon, weil die Steelers Defense scheint ein größeres Problem zu sein, als wir das alle gedacht haben vor der Saison. Ja. Beide Offenses in diesem Spiel waren wirklich sowas von up and down, die der Seahawks war halt mehr up als down und das hat am Ende, finde ich, den Unterschied gemacht.
Ja, so ein bisschen mehr Konstanz in der Offense insgesamt verglichen mit Woche 1. Ein bisschen mehr vom Run-Game bekommen. Aber ich habe es mir genauso aufgeschrieben.
Aber Konstanz halt Woche ist ein großes Wort, finde ich.
Ja, also. Ja. Verglichen mit Woche 1, Seattle.
Ja, von mir aus.
Wir müssen halt nach Woche 2 wirklich die Frage stellen, ist Pittsburghs Defense einfach schlecht dieses Jahr?
Und ja, genau. Das Woche ist mein größter Takeaway hier.
Genau. Sie hatten ja Big Plays natürlich. Sie haben die Interceptions, die eine furchtbarer Wurf von Sam Darnold, den er niemals werfen darf. Die andere war Fourth Down. Er kriegt einen ungeblockten Verteidiger direkt, versucht ihn noch zu werfen. Cam Hayward blockt ihn ab. Abpraller landet bei den Steelers. Also mehr Pech dann bei der zweiten. Die erste geht voll auf Darnold in meinen Augen. Und dann ist halt so klar, die haben Ausfälle Pittsburgh defensiv. Joey Porter, Deshaun Elliott, Highsmith wieder raus. Derek Harmon spielt noch nicht. Okay, aber es ist halt ähnlich wie in Woche 1, so, du hast halt das Gefühl, dieser Defense fehlt diese Down-for-Down-Dominanz. Das haben sie einfach gar nicht. Und dann macht Darnold ein paar Plays, hat diese Toughness-Plays aus der Pocket, die hat er drin. Und auf der anderen Seite, und das ist dieses ganze Thema, die Steelers sind einfach super, sie haben wenig Balance als Team. Wieder wenig vom Run-Game, auch wenn Warren ein paar Momente hatte. Dieser Hurdle zum Beispiel über Griffin.
Dafür hat Caleb Johnson ein Play, was in Erinnerung bleiben wird.
Welches meinst du?
Naja, der hat doch den Kick da in die Endzone gehen lassen und ignoriert.
Ja, gut. Ja, okay. Ja, Special Teams. Ja, das ist der bescheuerste Touchdown auf jeden Fall diese Woche. Wird ihm auch nicht mehr Spielzeit bringen, muss man leider sagen.
Guckt bei Caleb Johnson. Ist schwierig zu erklären, wenn man es nicht gesehen hat. Guckt es euch mal an.
Ja.
Letztendlich verschenkt er den Seahawks eigentlich Punkte.
Richtig. Und das ja eben, das war ja so wirklich auch eine Knackpunktphase in dem Spiel, weil wir hatten die Steelers sind ja eigentlich nach diesem langen Catch-and-Run von Warren, stand 14-14 zu dem Punkt. Kommen sie in die Red Zone. Aaron Rodgers hat Freiermuth zum Touchdown, wirft den Ball auch dahin. Calvin Austin springt in den Wurf, will den fangen, kommt von der anderen Seite ins Play reingerannt, fängt ihn aber nicht. Ball fliegt in die Luft und die Seahawks fangen ihn ab zur Interception. Das hätte eigentlich das 21-14 sein müssen für Pittsburgh. Stattdessen ist es wieder ein offenes Ding. Dann antworten die Seahawks mit einem Field Goal kurz danach und dann kommt diese Kickoff-Nummer und dann war es eben ein 10-Punkte-Spiel und die Nummer war durch. Offensive Line wieder echt wackelig für Pittsburgh und ich bin bei den Steelers halt echt so, das war ja mein Punkt nach Woche 1. Scheme Production hat super ausgesehen gegen die Jets in Woche 1. Wenn die nicht da ist, was kriegen wir von der Offense? Und Rodgers in meinen Augen hat sogar mehr Plays kreiert als im ersten Spiel. Aber ich finde, der hat mehr gemacht, um der Offense eine Chance zu geben. Aber eben wieder O-Line, wieder Drops. Seahawks haben mit ihrer Front ein gutes Spiel gemacht. Die waren ja auch angeschlagen defensiv, gerade in der Secondary. Und die 17 Punkte für Pittsburgh sind ja fast noch ein bisschen trügerisch, weil 10 davon kommen mit kurzem Feld nach den beiden Darnold-Interceptions. Das war einmal ein 14-Yard-Field-Goal-Drive und ein 21-Yard-Touchdown-Drive. Und dann in der Red Zone war Pittsburgh nur zweimal in dem Spiel. Und einmal war nach Darnolds zweiter Interception, wo sie am Ende eben diesen Jump-Ball-Touchdown zu Metcalf haben. Und das andere war ein Play, nämlich dieser Catch-and-Run von Warren, wo dann die Interception danach folgt. Also sie haben ja wird auch da offensiv wenig Konstanz drin. Und deswegen, ich bin skeptisch bei diesem Steelers-Team. Ich glaube, das wird eine Saison, die eher ins Negative läuft.
Jetzt aber Monday Night Game. Das erste ist oder findet heute Nacht um 1 Uhr statt. Die 1-0 Buccaneers müssen nach Houston zu den 0-1 Houston Texans. Was erwartest du von diesem Spiel?
Ja, du hattest ja deine Kniffelmetapher für die Texans Offensive Line. Und nach Woche 1, wir suchen noch den Dreierpasch, würde ich sagen. Weil Woche 1 war tough. Also Run-Blocking oft keine Chance, Passing-Game. Stroud bei 40% seiner Dropbacks unter Druck. Ich mache dieses Tape an. Ich habe das relativ spät in der Woche geguckt, weil wir über die beiden Teams ja erst heute oder über die Texans O-Line erst heute wieder sprechen. Ich mache dieses Tape an, ich glaube am Donnerstag oder so, schön All-22, guck mir an, was haben die Texans versucht offensiv. Erster Drive, Second Down und es ist sofort ein Stunt wieder und ein freier Rusher. Also genau das Thema wie letztes Jahr. Dann kurz danach ist es ein Blitz von den Rams und die Texans haben zwar 5 in Protection, aber 2 Rusher kommen auf der linken Seite komplett durch, weil da irgendeine Zuordnung nicht stimmt. Dann haben sie einmal in der Red Zone mit einem Blitz komplett kalt erwischt. Was ich mir notiert habe, zum einen Strouds Aggressivität, die ist immer noch da. Er geht tief, versucht die Plays zu machen. Und es wurde ein bisschen besser im Laufe des Spiels, was die Protection angeht. Interior Offensive Line zumindest. Die hat sich ein bisschen gefangen. Die Tackles waren katastrophal in dem Spiel. Das wird hier gleich wieder getestet, weil die Bucs sind extrem unangenehm, was das angeht. Die haben den Speed mit Reddick. Reddick hatte 8 Pressures in Woche 1 gegen die Falcons. Sie haben die Physis mit Yaya Diaby auf der anderen Seite. Sie haben natürlich in Vita Vea und Kalijah Kancey. Vom Run-Game erwarte ich nicht viel von den Texans. Und dann glaube ich, dass es wieder ein Spiel wird, in dem Stroud sehr, sehr viel unter Druck stehen wird. Was ich deutlich mehr erwarte, ist Nico Collins. Viele designte Touches früh im Spiel, vielleicht auch 1-2 Shots, das haben sie einfach verpasst gegen die Rams. Ich glaube, das werden sie selbst analysiert haben und werden da mehr drauf achten. Andere Seite des Balls noch ganz kurz. Baker, haben wir viel drüber gesprochen, Woche 1. Sehr viel Glück gehabt. Der hätte 3, vielleicht 4 Picks haben müssen gegen Atlanta. Das wird noch mal deutlich schwieriger. Tristan Wirfs noch nicht dabei. Luke Gedeky, der Right Tackle, ist angeschlagen. Jetzt kommt das vielleicht beste Edge-Duo in der NFL mit der Texans-Defense. Ich vermute, hier wird es auch sehr viel Druck geben. Und dann mal gucken. Also Waffen natürlich für die Bucks sind nach wie vor sehr, sehr gut. Mika Ekbuka hatte ein tolles Debüt. Der hätte eher der Offensive Player of the Week sein müssen nach Woche 1. Und dann halt so die Frage mal schauen, wer kriegt aus seinen Receivern mehr Big Plays raus? Aber ich rechne hier mit einem sehr defensiven Spiel.
Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Es sind ja beide Spiele, die wir getippt haben in unserem Kenny Pickett-Tippspiel. Ich glaube, ich habe ja hier auf die Texans gesetzt. Und dann im zweiten Spiel heute Nacht um 4 Uhr morgens, also für alle, die vielleicht ganz früh zur Arbeit müssen, einfach vielleicht noch einen Ticken früher aufstehen und dann kann man hier noch was sehen von den LA Chargers gegen die Las Vegas Raiders. Beide mit 1 und 0 aktuell, beide gut in die Saison gestartet. Es ist halt das Down-to-Talk-Spiel eigentlich nach unserer Prognosefolge. Ja. Über beide Mannschaften haben wir viel diskutiert, wer landet am Ende vor der anderen Mannschaft in der eigenen Division. Ich habe gerade extra noch mal ganz aktuell geguckt, wie es um Brock Bowers steht. Ich glaube, noch keine Entscheidung, aber hat Samstag schon wieder trainiert. Ja, ja.
Also
ich gehe auch davon aus, dass er spielen wird.
Pete Carroll, glaube ich, am Samstag nach dem Training gesagt, so sieht sehr gut aus oder irgendwie sowas. Also ich rechne damit, dass er spielt.
Ja, ist aber auf jeden Fall ein Spiel auf Augenhöhe. Aber die Chargers sind bei den Buchmachern auswärts favorisiert.
Ja, nach Woche 1 glaube ich auch völlig zu Recht, weil wir haben ja die Chargers Woche 1 gesehen, das sah sehr, sehr gut aus. Die Raiders haben gewonnen.
Du hast trotzdem auf die Raiders getippt?
Ja gut, du hast auch auf die Texans getippt, die sahen auch kacke aus in Woche 1.
Und die sind favorisiert?
Ja, mal schauen. Run-Game für die Raiders war halt noch ein Riesenproblem. Und mein Ashton Jenty kriegt zwar seine 19 Carries, aber macht 38 Yards damit. Die Stat, die das, finde ich, am besten beschreibt, Jenty hatte 38 Rushing Yards gegen die Patriots. Er hatte aber 44 Yards nach Kontakt in diesem Spiel. Das heißt, er wurde permanent im Backfield irgendwie gestoppt, muss sich selbst diese 2 Yards pro Run, da irgendwie muss er sich hart erarbeiten. Das sollte ein bisschen leichter werden gegen die Chargers Front. Die haben zwar Khalil Mack, aber drumherum jetzt nicht die Qualität an Run-Defendern vor allem, die Patriots in der Defensive Line haben.
Das hat man letzte Woche gegen die Chiefs nicht gesehen, dass die da Mängel haben.
Das ist korrekt, ja. Wobei vom Run-Game der Chiefs, ich weiß nicht, wie viel wir
da aufgeben wollen. Sagen. Ja, ich weiß.
Ich glaube jetzt nicht, dass es hier eine Offensive, eine Run-Game-Explosion gibt. Ich will ein bisschen mehr Vielseitigkeit im Run-Game sehen, dass sie vielleicht auch versuchen, ein bisschen mehr leichte Boxes zu forcieren. Das haben sie in Woche 1 nur sehr selten hinbekommen. Aber wenn sie das gewinnen, die Raiders, dann mit dem Passing-Game. Und auch hier muss die Line stabiler sein. Protection Woche 1 war ein Problem. Aber Quick-Game sah echt schon gut aus. Auch ein paar enge Würfe in enge Fenster von Geno Smith, der zu Myers underneath Mini-Fenster, ein Shot auf Trey Tucker zum ersten Touchdown, Play-Action auf Tucker später im Spiel. Da war auch schon Aggressivität dabei, also das, was wir sehen wollen. Und dann eben Bowers, genau, der ja schon wieder über 100 Yards hatte, als er verletzt raus musste in der zweiten Hälfte gegen die Patriots. Ich will so ein bisschen eine Weiterentwicklung von der Offense eben sehen, gerade auch mit dem Run-Game und gerade auch, was sie vielleicht für Learnings mitnehmen aus dem ersten Spiel. Und dann auf der anderen Seite, also der Gameplan Woche 1 war ja eine ganz klare positive Überraschung und war ja aber auch genau richtig. Haben wir jetzt auch in Woche 2 gesehen. Chiefs Run-Defense ist nicht das Problem, aber dahinter gibt es eben Räume. Das haben die Chargers sehr, sehr gut ausnutzen können. Mit einer Early-Down-Pass-Rate von fast 70% in dem Spiel. Herbert war quasi perfekt bei Third Down. 7 von 8, 2 Touchdowns. Plus der Scramble ganz am Ende noch, um das Spiel wegzupacken. Und sie waren sehr, sehr gut bei Play-Action. Und das heißt, das ist so die Gefahr, die ich für die Raiders auch sehe. Diese Play-Action-Bälle 12, 15 Yards tief, diese In-Breaking-Routes, die sie mit Keenan Allen, mit Ladd McConkey laufen können. Da konnten die Patriots auch angreifen gegen die Raiders. Und da ist, glaube ich, die Gefahr für die Raiders-Defense mit am größten. Max Crosby gegen einen Backup-Right-Tackle, das könnte vielleicht ein Problem für die Chargers werden. Mal gucken, inwieweit das den Gameplan mitprägt. Aber ich rechne hier mit einem sehr, sehr unterhaltsamen Quarterback-Duell.
Habe ich eigentlich, ich habe noch ein weiteres Spiel unterschlagen, Adrian.
Ravens. Ravens-Browns, stimmt.
Genau. Ich habe Ravens-Browns unterschlagen. Gut, vielleicht für alle Browns-Fans auch nicht so schlimm, dass ich darüber nicht gesprochen habe. 17-41, chancenlos.
Ja, musste man hier, glaube ich, erwarten. Dylan Gabriel hat am Ende noch ein paar Bälle werfen dürfen in dem Spiel. Quinshon Judkins, NFL-Debüt.
Ja, also der ist da bin dabei. Ich nämlich drauf gekommen, weil ich über den nachgedacht habe und gedacht habe, warum haben wir das gar nicht angesprochen, dass Quinshon Judkins quasi aus dem Nichts nicht nur gespielt hat, sondern die meisten Carries bekommen hat und 61 Rushing Yards hatte.
Ja.
Das ist zumindest etwas, was du vielleicht eine der wenigen Dinge, die du positiv aus diesem Spiel mitnehmen kannst.
Und also was ich auch noch mitnehmen würde, ist die Run-Defense für Cleveland. Weil da haben sie echt Baltimore, ich meine, Baltimore war nicht drauf angewiesen in dem Spiel. Aber nee, so
Henry hatte 23 Rushing Yards, genau, 2,1 pro Versuch.
Ja. Run-Game war jetzt nicht so da für die Ravens.
Der längste waren 8 Yards, das hätten die hätten die Bills letzte Woche, gut, sie haben gewonnen, aber hätten die gerne genommen, die 8 Yards als längsten Run.
Das hat sich schon auch fortgesetzt, nachdem die auch in Woche 1 echt gegen die Bengals Offense ein sehr, sehr starkes Spiel hatten defensiv.
Ja. Das wollen wir nicht unterschlagen. Fragt mich nicht, wo das geblieben ist hier in meiner Liste. Aber gut, ich habe es noch retten können, einigermaßen. Das war's für heute. Montag, Woche 2. Wir hören uns morgen schon wieder, zumindest exklusiv bei RTL Plus. Da gibt's ein Q&A und dann am Donnerstag mit unserer Preview auf Woche Nummer 3. Macht's gut, ciao.
Ciao, ciao.